Stell dir mal vor, du stehst in so einem hochmodernen Operationssaal. Alles piept in diesem beruhigenden, rhythmischen Takt. Die Monitore flackern. Es herrscht einfach absolute kühle Präzision. Quasi wie bei einem perfekt durchkalkulierten Ingenieursprojekt.
Ja, genau.
Und wenn der Monitor eine Nulllinie zeigt, gibt es ein kristallklares medizinisches Protokoll. Da wird nicht irgendwie groß philosophiert, da wird gehandelt.
Das ist unsere moderne Komfortzone sozusagen. Es ist binär. Biologie, Physik, harte Fakten. Wir haben für alles eine Messgröße und was wir messen können, können wir eben auch kontrollieren.
Richtig. Und jetzt stell dir vor, jemand spaziert einfach in diesen sterilen Raum rein und legt eine staubige, über 2000 Jahre alte Papyrusrolle mitten auf den Operationstisch.
Ein ziemliches Stilbruch.
Absolut. Wir kommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir nehmen uns heute nämlich einen Stapel ziemlich außergewöhnlicher Notizen vor. Also historische Papiere, eine theologische Vorlesung und das ist der verrückte Teil, kardiologische Befunde.
Das klingt erstmal nach einer wilden Mischung.
Ist es auch. Unser Ziel heute ist es, herauszufinden, was passiert, wenn antike Berichte über Blinde, die wiedersehen und Tote, die auferstehen, plötzlich auf moderne, knallharte Wissenschaft prallen.
Genau.
Wir knüpfen uns dafür die Forschungen von Dr. Craig Keener zur Apostelgeschichte des Lukas vor. Und keine Sorge, das wird hier keine trockene Predigt.
Ja, und um das direkt am Anfang auch mal ganz klar einzuordnen, wir betrachten Keeners Vorlesung hier völlig unparteiisch. Es geht uns nicht darum, dir jetzt irgendeine theologische Position zu verkaufen oder einen religiösen Standpunkt zu verteidigen.
Nee, überhaupt nicht.
Wir haben hier einfach ein faszinierendes Phänomen vorliegen. Einen Historiker, der sich fragt, wie wir mit Texten umgehen, die historische Fakten mit, ja, scheinbar unmöglichen Ereignissen mischen.
Genau.
Und vor allem, wie Historiker heute die Datenlage aus modernen medizinischen Journalen nutzen, um diese antiken Texte in einem völlig neuen Licht zu betrachten.
Okay, lass uns das Ganze mal aufschlüsseln. Wenn wir über die Apostelgeschichte reden, im Englischen ja oft einfach Acts genannt, haben wir ja nicht irgendeinen Fantasy-Roman vor uns.
Nein, definitiv nicht.
Lukas, der Autor, hat das ja nicht nachts im stillen Kämmerlein als Fanfiction geschrieben, oder? Er hat eine damals extrem etablierte Literaturform gewählt. Bevor wir uns da auf die Wunder stürzen, erklär mir doch kurz, wie hat man damals überhaupt so ein Buch konzipiert?
Also Lukas verfasste ein zweibändiges Werk, zuerst das Lukas-Evangelium und danach eben die Apostelgeschichte.
Okay.
Und er nutzte dafür das Genre der sogenannten Parallelbiografien. Das war in der Antike quasi ein absoluter Bestseller-Garant.
Echt? So wie heute True Crime oder so?
Ja, so ähnlich. Der griechische Autor Plutarch hat das zum Beispiel total berühmt gemacht. Der hat das Leben von Alexander dem Großen systematisch mit dem von Julius Caesar verglichen. Einfach um Muster aufzuzeigen.
Ah, okay.
Auch das antike Judentum kannte das. Im Alten Testament spiegelt der Prophet Elisa fast exakt die Wunder seines Vorgängers Elia wider. Für einen antiken Leser war diese Struktur also ein total vertrautes Signal.
Es half ihnen wahrscheinlich, die Zusammenhänge sofort zu checken.
Ganz genau.
Also im Grunde so ein literarisches Wie der Vater, so der Sohn-Prinzip. Und Keener zeigt in seinen Notizen, dass Lukas diese Symmetrien fast schon obsessiv in sein Werk einbaut. Richtig?
Ja, das ist wirklich krass. Die Struktur ist extrem präzise. Ein sehr greifbares Beispiel wäre da die Taufe. Im Evangelium wird Jesus bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist gesalbt. Lukas zitiert hier den Propheten Jesaja. Im zweiten Band, also der Apostelgeschichte, passiert exakt dasselbe mit der frühen Kirche an Pfingsten. Nur, dass hier eben der Prophet Joel die literarische Basis bildet.
Wow, okay.
Oder schau dir die Gerichtsverhandlungen an. Jesus steht in Lukas exakt dreimal vor Gericht. Zweimal vor römischen Statthaltern und einmal vor Herodes Antipas.
Und später in der Apostelgeschichte steht sein Anhänger Paulus. Lass mich raten.
Auch dreimal, ja.
Exakt dreimal.
Exakt dreimal. Wieder zweimal vor römischen Statthaltern und einmal vor einem Herodes. Diesmal allerdings Agrippa dem Zweiten.
Das ist ja fast schon unheimlich symmetrisch.
Ja. Sogar die letzten Worte Jesu am Kreuz, dieses berühmte Vater, vergib ihnen, legt Lukas später 1:1 dem ersten christlichen Märtyrer Stephanus bei dessen Steinigung in den Mund.
Okay, wenn ich das höre, drängt sich mir als moderner Leser sofort ein massiver Verdacht auf.
Welcher?
Naja, ich ziehe da mal einen Vergleich heran. Wenn ich heute einen wichtigen Post auf Social Media schreibe, dann zwingt mich das Zeichenlimit dazu, extrem ökonomisch mit meinen Wörtern umzugehen, oder? Ich muss kürzen.
Richtig.
Damals war das Limit ja das physische Papier.
Und dieses Papier war absolut teuer. Keiner rechnet da was sehr Spannendes vor, allein die Produktion des Römerbriefs. Und der ist deutlich kürzer als das Lukas-Evangelium, hätte heute inflationsbereinigt etwa 2000 US-Dollar gekostet.
2000 Dollar? Nur für einen Brief?
Nur für das Material, also den Papyrus und den professionellen Schreiber. Dazu kommt das physische Limit. Eine Standardbuchrolle war maximal so 32 bis 35 Fuß lang, also grob 10 Meter.
Mhm.
Das Evangelium des Matthäus, das des Lukas und die Apostelgeschichte reizen diese 10 Meter wirklich fast bis auf den letzten Millimeter aus.
Krass, Ian.
Und ganz genau.
Da wähle ich doch jedes Wort extrem sorgfältig aus.
Absolut.
Aber genau da hakt mein modernes Verständnis ein. Bedeutet diese extreme literarische Perfektion, also exakt 3 Gerichtsverhandlungen hier, exakt 3 dort, dass Lukas sich die historischen Fakten einfach ausgedacht oder zumindest zurechtgebogen hat, damit es am Ende schön symmetrisch aussieht?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Was hier wirklich faszinierend ist, die historische Forschung verneint das tatsächlich.
Ach echt?
Ja. Lukas erfindet die Geschichte nicht neu, er wählt lediglich wie ein brillanter Redakteur aus, welche historischen Details er auf diese 10 Meter packt.
Ah, okay.
Er macht das auch nicht nur für die Ästhetik, er macht das aus purer Notwendigkeit. Lukas baut hier nämlich einen handfesten juristischen Präzedenzfall auf. Es war eine apologetische Verteidigungsschrift.
Warte kurz, apologetisch klingt im Deutschen immer so, als würde man sich für irgendwas entschuldigen müssen.
Guter Punkt, das ist oft ein Missverständnis. Im römischen Kontext war eine Apologia eine formelle juristische Verteidigung. Lukas will beweisen, schaut her, jedes einzelne römische Gericht hat unsere Leute letztendlich freigesprochen.
Verstehe.
Er argumentiert gegenüber der römischen Elite, dass das Christentum völlig legal ist. Und im Grunde die authentische Stimme des Judentums, das im Römischen Reich ja ohnehin als Religion anerkannt war. Er schreibt hier im Grunde einen extrem teuren Anwaltsbrief.
Also ein meisterhaftes Stück antiker PR sozusagen. Das leuchtet mir absolut ein. Lukas argumentierte also strategisch nach außen.
Genau.
Aber wenn ich mir die Notizen so anschaue, ging es ihm ja nicht nur um die Römer. Er hatte doch auch ein massives Problem im Inneren seiner eigenen Bewegung, oder? Da passierte ja gerade eine radikale Umstrukturierung, vor allem was den Umgang mit Außenseitern anging.
Richtig. Und das brachte fast das gesamte Projekt zum Scheitern. Lukas zieht bestimmte Leitmotive durch sein Doppelwerk. Das Gebet ist zum Beispiel überall präsent.
Mhm.
Der Heilige Geist wird über 70 Mal erwähnt. Aber das gesellschaftlich Sprengstoffartigste ist sein Fokus auf die Marginalisierten.
Also die Randgruppen.
Ja. Im Evangelium kümmert sich Jesus um die Armen, die Kranken und die Ausgestoßenen. In der Apostelgeschichte weitet sich dieser Radius dann plötzlich extrem aus. Auf einmal stehen Nichtjuden, also Heiden, im Fokus der Bewegung.
Das stelle ich mir vor wie bei so einem extrem alteingesessenen Traditionsunternehmen. Die Chefetage hat seit Jahrzehnten ihre festen, elitären Prozesse.
Mhm.
Und plötzlich kommt da jemand rein und sagt, ab heute haben die Praktikanten und die Kunden auf der Straße genau dasselbe Stimmrecht wie der Vorstand. Da brennt doch die Luft.
Das ist ein sehr treffender Vergleich.
Kenners Aufzeichnungen beschreiben da diesen Vorfall in Kapitel 11 der Apostelgeschichte. Da bekommt Petrus massiven Ärger mit seiner eigenen Gemeinde in Jerusalem, nur weil er mit Nichtjuden gegessen hat. Also waren die größten Widerstände gar nicht unbedingt das Römische Reich, sondern die eigenen, hochreligiösen Leute, die nicht fassen konnten, dass Gott die Spielregeln ändert.
Exakt das ist der Punkt. Das Problem der religiösen Eliten dieser Zeit, etwa der Pharisäer, war nicht, dass sie böswillig waren. Sie wollten Gott und die Realität einfach in ihre eigenen traditionellen Schubladen stecken.
Und wenn da was nicht reinpasst, dann darf es nicht wahr sein?
Genau. Petrus musste sich vor seinen eigenen Leuten rechtfertigen. Er musste ihnen beweisen, dass er diese interkulturelle Öffnung nicht selbst erfunden hatte. Lukas baut sein Werk darauf auf, zu zeigen, dass sich diese Bewegung ungehindert ausbreitet.
Ungehindert?
Ja, das ist ein Schlüsselwort ganz am Ende des Buches. Die größte Herausforderung war tatsächlich die interkulturelle Kommunikation, nicht die Römer.
Okay, Lukas macht also ein brillantes soziologisches und juristisches Argument. Das kann ich als moderner Mensch rational völlig nachvollziehen.
Mhm.
Aber wenn ich ehrlich bin, laufe ich hier gegen eine massive mentale Wand. Denn zwischen all dieser brillanten rechtlichen PR und dieser Philosophie stehen plötzlich Berichte über Exorzismen, Geheilte und Auferstandene.
Ja, das ist der Schnittpunkt.
Ich meine, Reden machen etwa ein Viertel des Buches aus, aber gut 20%, ein volles Fünftel, sind pure Wunderberichte. Und das ist doch der Punkt, wo wir heute im Westen kollektiv aussteigen, oder?
Das ist mit Abstand der kontroverseste Aspekt.
Wie geht ein moderner Historiker damit um, dass dieser ansonsten so logische Text scheinbar voller Magie ist?
Das ist genau der Knotenpunkt, an dem die westliche Geschichtswissenschaft lange gescheitert ist. China greift hier auf Historiker des 19. Jahrhunderts zurück, allen voran David Friedrich Strauss.
Wer war das genau?
Strauss behauptete damals kategorisch, dass Augenzeugen niemals solche dramatischen Wunder berichten würden. Er argumentierte, dass solche Geschichten über Generationen als Mythen entstehen müssen.
Okay.
Aber die Ironie an der Sache ist, Strauss hatte einen Freund namens Edward Morica.
Hm.
Und dieser Morica hatte eine diagnostizierte Wirbelsäulenerkrankung und konnte nicht mehr laufen. Eines Tages betet ein Pastor namens Johann Christoph Blumhardt für ihn.
Und?
Morica wurde geheilt und ging bald darauf fröhlich wandern.
Warte, was? Der beste Freund des größten Wunderskeptikers wird durch ein Gebet geheilt und geht wandern.
Genau das. Und wie reagiert Strauss? Anstatt seine Weltsicht zu ändern, tut er das als reinen psychosomatischen Effekt ab und bezeichnet seinen ehemals gelähmten Freund in Briefen als jemanden, der nun dem Aberglauben verfallen sei.
Hier wird es wirklich interessant. Das ist ja so, als würde man behaupten, es gäbe keine Schwerkraft, während einem gerade ein Apfel auf den Kopf fällt.
Richtig.
Er schließt das einfach komplett aus, weil es nicht in sein System passt. Aber tun wir heute im Westen nicht genau das Gleiche?
Wie meinst du das?
Naja, wir schließen Wunder von vornherein aus, weil sie nicht in unser naturwissenschaftliches Weltbild passen. Egal wie viele Augenzeugen es gibt, wir sagen sofort, das muss ein Irrtum sein.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird genau das zum Problem. In der Soziologie, Anthropologie und vor allem vor Gericht sind Augenzeugenberichte extrem wichtig. Wir verlassen uns da ständig drauf.
Ja, logisch.
Aber wenn in vielen Kulturen in der sogenannten Mehrheitswelt Wunder alltäglich berichtet werden, dann ist es eine rein westliche Voreingenommenheit, diese Berichte a priori, also von vornherein, als unmöglich abzustempeln.
Das ist ein starkes Argument, aber lass mich da kurz einhaken und skeptisch bleiben.
Gerne.
Ein Bericht aus einem entfernten Dorf ist das eine. Das kann man vielleicht leicht mit unentdeckten Fehldiagnosen erklären. Aber China bleibt ja nicht bei Anekdoten stehen. Wenn wir Augenzeugen wieder ernst nehmen, was passiert denn, wenn diese Augenzeugen plötzlich Ärzte sind und moderne medizinische Instrumente zur Verfügung stehen?
Dann wird es wirklich spannend. China zitiert da Fälle, die sehr gut dokumentiert sind. Zum Beispiel ein 9-jähriges Mädchen mit irreparablen Schäden am Hörnerv. Laut Audiologen wurde sie nach einem Gebet sofort geheilt. Die Tests zeigten am nächsten Tag eine 100%ig normale Funktion. Das wurde von Dr. Rex Gardner dokumentiert.
Wahnsinn!
Oder Forschungen in Mosambik. Zahlreiche Gehörlose wurden danach Gebeten geheilt. Das wurde 2010 sogar im Southern Medical Journal publiziert und 2012 von einer Professorin der Indiana University in einem Buch der Harvard University Press mit Vorher-Nachher-Tests belegt.
Also echte medizinische Journale, keine Nischenblogs.
Genau. Und dann gibt es noch drastischere Fälle. Lisa Larios zum Beispiel, sie litt an einer degenerativen Knochenkrankheit im Endstadium und saß im Rollstuhl.
Oh je.
Bei einem Gottesdienst sprang sie plötzlich auf. Spätere Tests zeigten, dass die völlig zerstörte Knochenstruktur wiederhergestellt war.
Warte, Knochenstruktur, das ist ja keine reine Nervensache mehr.
Richtig. Und dann ist da der Fall von Bruce Van Natta. Er wurde von einem LKW zerquetscht. Ihm blieben nach den OPs nur noch 25 Zentimeter seines Dünndarms. Normal sind bei einem Erwachsenen so um die 350 Zentimeter.
25 Zentimeter? Wie überlebt man das?
Fast gar nicht. Aber nach einem Gebet fühlte er einen elektrischen Schlag. Der Dünndarm wuchs auf medizinisch völlig unerklärliche Weise auf 275 bis 300 Zentimeter an.
Er wuchs nach?
Ja. Ein Darm kann bei Verstopfungen breiter werden. Das ist normal. Aber medizinisch gesehen kann er niemals einfach in der Länge nachwachsen. Das Gewebe existiert dafür gar nicht.
Und Greg Spencer? Der war doch auch in den Notizen.
Ja, Greg Spencer litt an unheilbarer Makuladegeneration. Er war gesetzlich blind. Nach einem Heilungsgebet konnte er wieder sehen. Und die Beweislage hier ist fast schon amüsant.
Wieso?
Die US-Behörde hat das geprüft, ihm daraufhin seine Behindertenrente entzogen und ihn wieder zur Arbeit geschickt.
Ich meine, wenn der säkulare Staat dir den Geldhahn zudreht, weil du zu gesund bist, das ist doch der ultimativste Beweis für ein Wunder, oder?
Das kann man so sehen, ja.
Aber jetzt mal im Ernst, eine kritische Gegenfrage. Ein Knochen, der sich regeneriert oder ein Dünndarm, der einfach mal um über 2 Meter nachwächst, das sprengt doch jede Theorie von einem reinen Placebo oder psychosomatischen Effekt, oder?
Absolut. Einen Dünndarm kann man sich nicht psychosomatisch nachwachsen lassen.
Eben.
Das ist biologisch unmöglich. Wenn wir unvoreingenommen an diese Daten herangehen, stellen diese extrem gut dokumentierten Fälle unsere Erklärungsmuster grundlegend in Frage.
Okay. Aber einen Dünndarm wachsen zu lassen, ist die eine Sache. Die Apostelgeschichte berichtet aber von Menschen, die von den Toten auferstehen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Gibt es dafür wirklich moderne, medizinisch dokumentierte Entsprechungen?
Die Quelle sagt ganz klar ja. Die gibt es.
Im Ernst?
Ja. Dr. Chauncey Crandall, ein amerikanischer Kardiologe, hatte einen Patienten namens Jeff Markin. Der war seit 40 Minuten Flachlinie, ohne jeden Herzschlag.
40 Minuten?
Ja. Seine Finger waren bereits schwarz verfärbt, eine sogenannte Zyanose. Das Gewebe starb ab. Der Arzt fühlte sich dann unerklärlich angetrieben zu beten und befahl einen allerletzten Stromstoß mit dem Defibrillator.
Obwohl der Mann offensichtlich tot war.
Völlig gegen jedes Protokoll. Und der Herzschlag war sofort wieder normal. Markin wachte später auf und überlebte ohne jeglichen Hirnschaden. Nach 40 Minuten ohne Sauerstoff.
Das ist unglaublich. Und es gab doch noch einen Arzt, oder?
Dr. Sean George. Er erlitt selbst einen Herzinfarkt und wurde nach 55 Minuten von seinen eigenen Ärztekollegen aufgegeben.
Wahnsinn!
Als seine Frau dann für ihn betete, fing sein Herz wieder an zu schlagen. Auch er hat keinen Hirnschaden und praktiziert heute wieder als Arzt.
55 Minuten.
Und wir haben auch Fälle außerhalb von Krankenhäusern. Ein hinduistischer Junge namens Vikram ertrank in Mumbai in einem Pool. Laut den Ärzten war er seit 1,5 Stunden tot. Und das war kein Kaltwasserertrinken, das den Körper manchmal schützt.
Und was ist passiert?
Nachdem Christen für ihn beteten, wachte er auf, völlig ohne Folgeschäden. Oder Timothy Olanode in Nigeria. Nach einem Autounfall 1985 gab es keine Vitalfunktionen mehr. Er lag 8 Stunden in der Leichenhalle.
8 Stunden?
Ja. Und wachte dann nachts um 3 Uhr auf. Auch er überlebte ohne Hirnschaden.
Okay, also was bedeutet das alles? Wenn ich diesen unfassbaren Wiederbelebungen zuhöre, frage ich mich sofort, was ist mit all den anderen? China erwähnt doch auch ein riesiges Aber in seinen Notizen, richtig?
Ja, das ist eine extrem wichtige Einschränkung, sein Kaviat. China betont sehr deutlich, dass nicht jeder geheilt wird. Er blendet das Leid nicht aus. Er selbst trägt eine Brille und verliert seine Haare. Viel tragischer ist, dass er und seine Frau Fehlgeburten erlitten haben, trotz Gebeten.
Oh, wow.
Und auch Dr. Crandall, der Kardiologe, den wir gerade erwähnt haben, verlor seinen eigenen Sohn an Leukämie, obwohl er natürlich innig für ihn gebetet hat.
Das ist ein unfassbar harter Kontrast. Einerseits holt er jemanden nach 40 Minuten zurück, andererseits stirbt das eigene Kind. Es ist also ganz offensichtlich kein spiritueller Verkaufsautomat, bei dem man oben ein Gebet einwirft und unten ein Wunder herauskommt.
Genau. Das wirft natürlich eine wichtige Frage auf. Es bleibt ein Geheimnis, das sich unserer menschlichen Kontrolle entzieht.
Wie erklären die Forscher das dann?
Soziologisch gesehen ballen sich diese Berichte oft in sogenannten Pioniersituationen. Also oft bei interkultureller Mission, wenn das Christentum auf völlig neue Kontexte trifft. Aber das grundlegende Element für die Beteiligten bleibt das tiefe Vertrauen auf etwas Größeres, völlig unabhängig vom unmittelbaren Resultat.
Wow. Okay, lass uns das kurz zusammenfassen. Wir haben heute einen extrem weiten Bogen gespannt.
Das kann man wohl sagen.
Von 10 Meter langen, unfassbar teuren Papyrusrollen und antiken römischen Gerichtsverfahren bis hin zu modernen medizinischen Journalen. Wir haben über einen nachgewachsenen Dünndarm gesprochen und über Menschen, die nach Stunden lebend aus der Neichenhalle spazieren.
Es ist eine Menge Material.
Ja, und genau deshalb möchte ich mich jetzt direkt an dich wenden. Denk doch mal an den Statistikersatz von China aus der Vorlesung.
Ah ja.
Selbst wenn wir davon ausgehen, dass 99% aller Wunderberichte auf Irrtümern, Fehldiagnosen oder Einbildung beruhen, was ist, wenn auch nur ein einziger dieser extrem dokumentierten medizinischen Fälle wahr ist?
Genau.
Wenn nur ein einziger Dünndarm wirklich entgegen der Biologie nachgewachsen ist oder ein Mensch nach 40 Minuten ohne Sauerstoff völlig hirnschadenfrei aufwacht?
Mhm.
Wie sehr müssen wir dann unser starres Verständnis von der Realität und den Naturgesetzen neu schreiben?
Das ist die entscheidende Frage.
Verpassen wir vielleicht eine viel größere Welt, nur weil wir vorher schon für uns entschieden haben, was unmöglich ist? Ein faszinierender Gedanke.
Definitiv.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Analyse. Wir laden dich ein, selbst weiter zu recherchieren und diese Dinge mal kritisch zu hinterfragen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis dann.